Schwierigkeiten im pädagogischen Alltag, das ist ja ziemlich üblich. Das hört man eigentlich überall, dass der pädagogische Alltag herausfordernd ist. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute wird es nämlich um Herausforderungen gehen im pädagogischen Alltag, um Schwierigkeiten. Was tun, wenn es in der Kita schwierig wird? Herausforderungen im pädagogischen Alltag begegnen. Und ich freue mich total, dass heute Andrea Tures hier ist. Herzlich willkommen hier im Podcast.
Hallo Lea, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Weiterwachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pediko-Akademie.
Du forschst und lehrst an der am Institut für Kindheits- und Schulpädagogik an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und beschäftigst dich schon seit langer Zeit mit kindlicher Entwicklung, frühpädagogischer Qualität und Inklusion ist vor allen Dingen ja auch eins deiner Themen. Du leitest den Masterstudiengang Inklusive Pädagogik und frühkindliche Bildung und hast eine Arbeitsgruppe gebildet, 2024 nämlich, zum Thema Neurodiversität, Neurodivergenz und neuroaffirmative Pädagogik. Eben an der Uni Gießen. Und du bist auch die Herausgeberin des Buchs Das schwierige Kind und das verbindet uns auch. Da habe ich nämlich auch mit Katrin Hohmann zusammen einen Artikel drin geschrieben. Und ja, auf diesem Cover steht ja auch Das schwierige Kind, Fragezeichen. Was hat es denn mit dem Fragezeichen auf sich?
Ja, also das Fragezeichen verweist eben darauf, dass wenn es schwierig wird, also wenn wir als Erwachsene, als pädagogische Fachkräfte, vielleicht auch als Eltern, wenn wir gestresst sind, vielleicht sogar schon überlastet, dass wir dann vielleicht in einer Kurzschlusshandlung einem Kind dafür die Schuld geben und seinem Verhalten. Und deswegen thematisieren wir das in dem Buch. Die Themen, die vielleicht auch manchmal so ein bisschen tabuisiert sind, ja, weil in der Regel wollen wir ja über Kinder als kompetent sprechen, ganz ressourcenorientiert sein. Also über diese Gefühle und die Sichtweisen, die eben in uns hochkommen können, wenn wir als pädagogische Fachkräfte herausgefordert sind. Und das Buch, Das schwierige Kind, Fragezeichen, herausforderndem Verhalten professionell begegnen, das richtet dann eben genau den Blick auf die herausgeforderten Erwachsenen, auf die pädagogischen Fachkräfte. Und eben auch auf ihre Handlungsmöglichkeiten, weil darum geht's ja. Wir müssen ja einfach in der Lage sein, dann zu handeln, professionell zu handeln und idealerweise so, dass wir nicht nur den Kindern professionell begegnen, sondern dass wir dann gleichzeitig uns dabei auch selber entlasten.
Mhm. Und also das heißt, es geht vor allen Dingen ja auch darum, wie wir das selber bewerten als Fachkräfte. Das heißt, es geht ja auch viel dann um mich selbst vielleicht als pädagogische Fachkraft. Auf welchen Ebenen sind denn so Herausforderungen noch zu sehen? Also da gibt es ja sicherlich verschiedene Ebenen.
Genau, also ich glaube, dass es total wichtig ist, das Thema Herausforderungen in der Kita, also wenn es wirklich schwierig ist, sich wirklich genau anzuschauen und da nicht so ganz verkürzt zu sagen, ah, das ist jetzt immer der eine Grund und das ist immer das Kind. Und das sind natürlich Rahmenbedingungen und Strukturen, über die wir vielleicht heute auch sprechen können. Es sind natürlich aber auch Verhaltensweisen von Kindern, die wir vielleicht trotz jahrelanger Erfahrung und großer Expertise in anderen Bereichen noch nicht verstehen. Das kann aber auch nicht nur die Pädagogik mit und am Kind sein, das kann auch die Zusammenarbeit mit Familien, mit Eltern sein oder vielleicht auch sogar die anderen Kolleginnen, die es uns schwierig machen, also zumindest so nach unserer Wahrnehmung. Das sind alles Faktoren, die man sich eben auch anschauen kann.
Ja, dann lass uns doch einfach mal diese verschiedenen Ebenen durchgehen und die verschiedenen Ebenen einfach mal anschauen. Also was macht Pädagogik im Kita-Alltag herausfordernd, wenn wir uns die Strukturen anschauen. Also zum Beispiel, da muss ich ja sofort an Lautstärke denken, da muss ich sofort an Personalmangel denken. Was würdest du denn sagen? Was sind so die Parameter, die ja, die's von den Strukturen her schwer machen oder herausfordernd sind?
Also ich glaube, die Gründe können auf dieser strukturellen Ebene ganz vielfältig sein. Aber ich glaube, ein Thema, was wir ja heiß und innig diskutieren, auch in den Medien, ist der Personalmangel. Also nicht nur die Frage, wie viele sind denn überhaupt am Montagmorgen noch da, sondern was können die denn eigentlich auch? Was können die noch leisten? Wie überlastet sind die schon? Denn es gibt ja einen großen Unterschied, ob wir nur herausgefordert sind oder ob wir eben schon überlastet sind. Also wir unterscheiden in der Wissenschaft zwischen einem Überlastungserleben, also einem Ich kann nicht mehr, ja, und auch damit verbundenen gesundheitlichen Risiken und, naja, ich bin halt belastet, ich fühle mich herausgefordert. So eine gewisse Herausforderung kann ja auch ganz gut sein, um gut durch den Tag zu kommen, sonst wird sie auch zu langweilig. Und dann ist natürlich ein weiterer wichtiger Punkt, wie die noch da sind aufgrund des Fachkräftemangels, wie qualifiziert sind die denn? Also haben die überhaupt eine formale Ausbildung als pädagogische Fachkraft, Erzieherin, Kindheitspädagogin oder haben sie das nicht? Ja, wir diskutieren ja auch ganz viel gerade über Quereinstieg. Und auch wenn sie eine Ausbildung haben, heißt das ja nicht automatisch, dass sie für ein bestimmtes Thema schon perfekt vorbereitet sind. Deswegen finde ich es immer total wichtig zu schauen, wie viele sind da, was können die leisten, was fehlt vielleicht auch. Ich finde das auch bei Personalauswahl total wichtig, auch wenn wir uns die Leute vielleicht nicht mehr so gut aussuchen können wie früher. Und es geht aber auch wirklich nochmal um die Frage, was trägt uns denn durch den Alltag? Also haben wir denn systematische Strukturen? Also Lea, ich glaube, warum wir das Buch auch gemacht haben, und da stecken ja ganz viele unterschiedliche AutorInnen drin, also eine Nora Imlau, eine Inke Hummel, du und Katrin Hohmann, aber auch Herr Professor Fröhlich-Gildhoff, der sich ja seit Jahrzehnten mit herausforderndem Verhalten beschäftigt, oder Professorin Doktorin Dorothee Gutknecht, die sich ja so mit dem Beißen auch in der Krippe auskennt, ist, weil wir gesagt haben, wir müssen mal in einem Buch ganz viele Standardsituationen, die auch mit bestimmten Verhaltensweisen von Kindern einhergehen, besprechen, damit Kita-Teams mal schauen können, haben wir denn dafür schon ein systematisches Konzept? Weil gerade wenn wir wenig sind und vielleicht auch wenig haben, die formal gut ausgebildet sind oder wo auch einfach in bestimmten Bereichen Fort- und Weiterbildung fehlt, weil man ja immer weniger Zeit hat, dann ist es ja umso wichtiger, ein systematisches Konzept zu haben. Und ihr habt ja auch einen ganz wichtigen Beitrag geschrieben über bedürfnisorientierte Pädagogik, weil das ja auch so die Grundlagen sind. Und die gehören natürlich zu den Strukturen schon auch dazu. Wenn die wenigen, die noch da sind, kein systematisches Konzept haben, an dem sie sich dann auch professionell entlanghangeln können, kann das ja noch belastender sein, weil man ja bei jedem Kind, das zum Beispiel aggressives körperliches Verhalten zeigt oder beißt, wieder von vorne anfängt. Und weil dann ja auch Personalwechsel viel schwerer zu verkraften sind. Und da entsteht dann, glaube ich, manchmal auch so ein Sisyphus-Gefühl. Und abschließend würde ich aber gerne auch noch sagen, dass wir über Strukturen alleine, ja, also sowas wie formale Qualifikation und wie viele sind da und wie groß sind unsere Räume und wie ist die Lautstärke, also diese sogenannte Ausstattung, von der wir immer sprechen, dass man über die alleine nicht pädagogische Qualität erklären kann. Also ich finde es wichtig, dass wir bildungspolitisch ordentlich auf den Tisch hauen und sagen, wir brauchen bessere Strukturen. Ja, wir brauchen mehr qualifiziertes Personal. Und gleichzeitig aber auch sagen, das ist nicht alles. Also es gibt, und das sehen wir in der Forschung, es gibt Studien, die zeigen, dass pädagogische Fachkräfte auch mit einer relativ geringen Ausstattung sehr gute Arbeit machen können. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Kitas, die eine sehr gute Ausstattung haben, keine qualitätvolle pädagogische Arbeit machen. Das heißt, wir dürfen da genauer hinschauen. Und das ist ja, glaube ich, auch, was ihr stark macht. Also das soll überhaupt nicht der Aufruf dazu sein, dass jetzt alle pädagogischen Fachkräfte unter schlechten Rahmenbedingungen noch mehr leisten müssen, sondern ich will sagen, beispielsweise bleiben wir bei der Bedürfnisorientierung. Das ist nicht nur eine Frage, wie viele sind im Raum, sondern auch, was haben die für eine Haltung, was haben die für ein Entwicklungsfachwissen, was haben die für eine Agenda? Und gibt es da auch eine systematische Vorgehensweise, die auch durch eine Leitung gut umgesetzt ist? Also Strukturen erklären nicht alles, sind aber trotzdem extrem wichtig. Und da müssen wir bildungspolitisch gerade richtig kämpfen, dass das nicht weiter ausgehebelt wird in die falsche Richtung.
Ja, allerdings. Ich muss da gerade auch an das Thema Eingewöhnung denken, weil ich mich gerade wieder damit beschäftigt hatte. Da ist ja zum Beispiel, ist ja jetzt der Trend, dass halt Eingewöhnung wirklich länger geht. Also was heißt der Trend? Das ist auch sinnvoll, dass Eingewöhnung viel länger dauern, aber nur weil eine Eingewöhnung viel länger dauert, also vielleicht ja, 8 Wochen, 12 Wochen, heißt das noch nicht, dass innerhalb dieses Eingewöhnungsprozesses tatsächlich eine wirkliche Beziehung aufgebaut wird, ne? Dafür braucht es dann eben die spezifischen Kompetenzen, dass ich als Persönlichkeit und mit Fachwissen weiß, wie baue ich überhaupt eine Beziehung auf, ne? Also das heißt, es geht nicht nur um den Rahmen, sondern auch wirklich um diesen Inhalt. Und gerade jetzt ist es doch gut möglich, auch jetzt, wo ja weniger Kinder da sind, wo teilweise eben die Fachkräfte sich nicht mehr aussuchen können, wo sie hin wollen, so ungefähr, ist ja jetzt wieder mehr Möglichkeit, auch wirklich in den Auswahlprozessen zu gucken, wer ist dafür wirklich geeignet, ne? Also das ist auf jeden Fall total wichtig, neben dem ganzen, neben dieser Frage auch von Personal, ja, wie viel Personal da ist, ist jetzt nicht alles, sondern das, was eben an Kompetenzen in der Interaktion möglich ist.
Also du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, dass wir nämlich eine teilweise ganz unterschiedliche Ausgangslagen haben. In den neuen Bundesländern haben wir tatsächlich, spüren wir schon den demografischen Wandel und sehen eben auch weniger Kinder. Also da haben wir gar nicht mehr wie in manchen alten Bundesländern, Flächenländern, wo wir tatsächlich immer noch einen Fachkräftemangel haben, wo es immer noch sehr schwierig ist, überhaupt Personal zu kriegen. Da haben wir schon eine völlig andere Situation und du sagst natürlich völlig zu Recht, auch wir dürfen, das darf jetzt nicht dazu führen, dass wir Leute gehen lassen, insbesondere wenn die richtig gut sind. Mhm. Und du sprichst letztendlich an, worum es geht. Also Quantität heißt nicht gleich Qualität. Bloß weil viele da sind, bloß weil was lange dauert, bloß weil Leute sehr viel Zeit mit etwas verbringen, heißt das nicht, dass das qualitativ gut ist. Und so ist es ja auch bei den Kindern, also beim Thema Eingewöhnung, da bist du ja auch Expertin und hast dazu ja auch dieses ganz wunderbare Buch gemacht, Ankommen dürfen, nicht loslassen müssen oder
statt
genau
loslassen
andersrum.
Müssen.
Genau. Ja. Und ja. Also da wirklich auch als Fachkraft zu erkennen, wann ist ein Kind denn angekommen?
Genau.
Also da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast dazu machen und dafür brauchen wir Qualifikation und wir brauchen auch ganz bestimmte Konzepte.
Ja.
Weil wir müssen schon auch schauen, was sagt denn die wissenschaftliche Evidenz, ja? Also, dass es nämlich bindungsorientiert sein muss und dass es eben um den Beziehungsaufbau geht. Und es gibt Kinder, ich bin ja viel in der Praxis, die kriegen diesen Beziehungsaufbau super schnell hin. Mhm. Und da sind die Eltern vielleicht relativ schnell wieder draußen nach ein paar Tagen oder so, ja? Oder es kommt schnell zur ersten Trennung. Und andere Kinder brauchen dafür sehr lange. Und es geht ja darum, A von B zu unterscheiden und individuell zu reagieren. Also deswegen haben wir ja in Gießen auch einen kindheitspädagogischen Studiengang, weil das eben ein Fach-Know-how braucht. Und in unserem Buch gibt es ja auch keine einfachen Rezepte. Aber wir haben eben im schwierigen Kind, Fragezeichen, immer so für jedes Kapitel, also egal, ob es um Grundlagen wie die Bedürfnisorientierung geht oder auch Beißverhalten in der Krippe oder ich habe ja auch was zum Thema Regulation geschrieben, was ja auch für neurodivergente Kinder wichtig ist, dass wir immer so kurz anteasern, worum geht's denn eigentlich? Und da stehen dann die Aspekte drin, wo wir sagen, das ist so ganz wichtiges Entwicklungsfachwissen. Ja, also man muss zum Beispiel, bleiben wir beim Beißen, man muss auf jeden Fall mal die unterschiedlichen Gründe kennen, warum Kinder beißen. Damit man das überhaupt verstehen kann. Es macht einen Riesenunterschied, ob es tatsächlich aggressiv motiviert ist, was ja in der Krippenzeit, also oder Kleinkindphase von 0 bis 3 ganz selten nur passiert, oder ob es zum Beispiel orale Erkundung ist, ja. Weil im zweiten Fall braucht es einen Backspachtel und vielleicht. Und im ersten Fall braucht es wieder was ganz anderes. Und das war uns bei dem Buch einfach so ein wichtiges Anliegen, dass wir häppchenweise wirklich den pädagogischen Fachkräften Ideen und so Hintergrundinformationen an die Hand geben, weil sie vielleicht in den schwierigen Strukturen, bei denen wir ja waren, nicht so in der Lage sind, sich ewig lang fort- und weiterzubilden. Wo finde ich überhaupt eine gute Fort- und Weiterbildung? Und wir haben ja auch deswegen in jedem Kapitel eine Podcast-Empfehlung, nochmal ein Praxistipp, weil wir ja, glaube ich, alle als Autorengruppe, ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, glauben, dass da wirklich ganz grundlegende Wissenshäppchen drinstehen, warum sich Kinder so verhalten können und wie man dann eben auch drauf professionell reagiert, so dass man eben als pädagogische Fachkraft auch selbst entlastet ist.
Mhm. Wie mache ich mich denn an so ein, weil wir jetzt noch von Strukturen sprechen, an so ein Konzept ran? Also sagen wir mal, für ein beißendes Kind, wenn wir da eben eine Struktur brauchen, eines Konzeptes, wie wir damit umgehen, wie gehe ich denn da ran als Team? Also was schreibe ich da auf? Mal ganz platt gefragt.
Ich würde sogar noch weiter vorne ansetzen. Ich berate ja ganz viele Träger und Kommunen und auch Leitungen. Und ich frage immer dann als erstes, wo drückt der Schuh denn am meisten oder die Pantoffel? Also was tun, wenn es brennt, würde ich da immer sagen. Nicht nur was tun, wenn es schwierig wird. Also wo ist denn in der Kita A gerade die Belastung, das Belastungs-, auch das Überlastungserleben am größten? Oder auch auf Kinderschutzebene, das ist ja auch ein Kinderschutzbuch, wo beobachtet denn die Leitung, die Fachberatung und wo beobachten dann Kolleginnen, dass sie sich nicht adäquat, nicht entwicklungsangemessen, vielleicht sogar durch pädagogisches Fehlverhalten mit Themen auseinandersetzen. Da müssen wir ja als erstes rangehen. Also das ist auf jeden Fall mein Plädoyer, dass wir als erstes mal schauen, wo ist der größte Leidensdruck. Und da bietet das Buch eben viele Auswahlmöglichkeiten, sich das wirklich nochmal anzuschauen. Dann kommt man nämlich auch weg vom einzelnen Kind. Man denkt ja dann vielleicht erstmal in der Überlastungssituation, ja, das ist ja der eine. Und wenn wir den irgendwie loswerden und wenn der dann bald in der Schule ist, dann wird alles gut. Und diese Kinder sind ja Rauchmelder dafür, dass wir in unserer Einrichtung zum Thema X, wo wir sonst vielleicht sehr hervorragend arbeiten, noch kein Konzept haben. Und so würde ich also vorgehen und dann konkret schauen, dann kann man sich ja einen Beitrag ausschauen. Man kann vielleicht feststellen, oh, wir müssen uns überhaupt erstmal mit bedürfnisorientierter Pädagogik auseinandersetzen. Wir dachten, das wäre irgendwie so ein neumodisches Zeug. Jetzt lesen wir, das ist ja ganz evidenzbasiert und bindungsorientiert und entwicklungsförderlich. Und dann kann man eben wunderbar Konzeptionstage nehmen, die ja Einrichtungen haben, also den Tag, wo sich ein ganzes Team auch mal mit was auseinandersetzt, um zu schauen, wie gehen wir jetzt an das Thema ran. Und da bietet dann das jeweilige Kapitel, in eurem Fall eures, einfach ja die Bausteine. Was sind die Basics, die wir wissen müssen? Was bedeutet das auch für den Alltag? Wir arbeiten ja mit ganz vielen Praxisbeispielen. Wir haben dann auch ein konkretes Praxisbeispiel, an dem man dann nochmal sehen kann, wie viel da machen wir schon. Und es gibt auch ganz klar dann immer die Rubrik Verantwortung von Leitung und Träger, weil Strukturen, das ist nicht nur ein individuelles Thema für einzelne Fachkräfte. Da müssen ganze Teams ran. Also es ist Teamentwicklung, Qualitätsentwicklung. Und das kann man, denke ich, mit unserem Buch Das schwierige Kind? Fragezeichen hervorragend machen. Gleichzeitig kann aber jede einzelne Fachkraft auch abends um 10, das war ja so die Vorgabe von mir als Herausgeberin, noch einen Beitrag lesen und schauen, ob sie für eine individuelle Herausforderung, die sie vielleicht auch mit einem spezifischen Kind hat, einen anderen Lösungsansatz findet. Also beides ist möglich. Teamentwicklung, Strukturen verändern, als auch individuell sich Unterstützung holen.
Also es hat schon auch viel mit Wissensaneignung ja auch zu tun, ne? Dass man sich anliest, was, dass man vielleicht dann auch Fachtage oder sowas dazu macht. Du hast gerade eben auch davon gesprochen, ne? Das eine Kind, was dann am Ende vielleicht weg ist und dann wird alles besser, ne? Das ist ja so ein, das ist ja ein unglaublich defizitärer Blick auch, ne? Also auf ein Kind, was sozusagen der Sündenbock, also ich überspitze jetzt mal ein bisschen, das Sündenbock vielleicht auch ist in dem Moment. Lass uns mal zu den Kindern an sich gehen, die quasi uns wirklich herausfordern, ne? Und die dann eben vielleicht, über die wir dann zu solchen Aussagen vielleicht geneigt sind. Was ist, ja, wenn wir von schwierigen Kindern reden, warum ist das so problematisch, wenn wir so einen Blick haben?
Ja, ich würde sogar vorab noch sagen, ich glaube, das ist erstmal einfach nur ein Entlastungswunsch. Also das kennen wir, glaube ich, alle, egal in welcher Situation, dass wir manchmal extrem herausgefordert sind. Bei uns ist es zum Beispiel immer sehr wild zum Semesterbeginn. Und wenn dann eben noch einer oder eine kommt und sich irgendwie verhält und dann ist das quasi der Gipfel des Eisbergs, dann denkt man vielleicht im ersten Moment, der oder die ist jetzt schuld. Ja? Also wenn das Nervenkostüm bei uns dünn ist. Ja? Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, das auch anzuerkennen. Also wenn ich mit Teams arbeite und auch die berate und begleite, dann ist es schon auch wichtig, erstmal offen über diese ganzen Emotionen zu sprechen, die vielleicht auch ein Kind auslöst. Die vielleicht auch ein Kind mehr auslöst als andere. Wir haben ja auch einen ganz wunderbaren Beitrag im Buch über Antipathien. Absolutes Tabuthema. Ich bin Bezugserzieherin, ich kriege ein Eingewöhnungskind, ich merke sofort, ich mag das nicht. Total, und die Mutter mag ich auch nicht. Und das müssen wir bearbeiten. Und ich glaube, wir müssen das enttabuisieren. Und also ich werde einen Teufel tun und von der Uni in ein Kita-Team kommen. Also ich habe auch viel Praxiserfahrung, aber werde jetzt nicht von außen kommen und sagen, jetzt reißt es euch doch alle mal zusammen. Also doppelte pädagogische Ebene, sagen wir an der Uni immer wieder. Also wir wollen ja auch die Erwachsenen nicht so behandeln, wie wir nicht wollen, dass die Kinder behandelt werden. Und das Bedürfnis nach Entlastung zu sehen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann aber auch da nicht stehen zu bleiben und zu sagen, ja, das ist ja alles ganz schlimm und das arme Kind. Und jetzt sagen wir den Eltern mal, ich überspitze jetzt mal, das darf morgen nicht mehr kommen, weil ihr alle so überlastet seid. Weil wir haben ja einen Rechtsanspruch auf Betreuung. Und wir haben vor allem als kindheitspädagogische Fachkräfte in allen Kitas, Horten, Schulen, Ganztagsbetreuung, wir haben einen bedarfsgerechten Förderauftrag, der da besagt, egal welche Ausgangslage, egal ob das Kind das erste Mal gerade mit Deutsch in Berührung kommt, egal ob das Kind eine Beeinträchtigung hat, körperlich oder geistig, ob es neurodivergent ist, welches Geschlecht es hat, welchen kulturellen Hintergrund, wir müssen dieses Kind individuell unterstützen und fördern. Und dem müssen wir nachkommen. Das ist ein Bundesgesetz. Und deswegen müssen wir manchmal auch laut werden und schreien und sagen, lieber Träger, liebes Ministerium, liebe Kita-Leitung, das können wir gerade nicht umsetzen, aber das müssen wir tun. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, klarzumachen, wir als Fachkräfte sind in der Verantwortung. Wir werden dafür bezahlt und wenn wir zur Kita-Tür reinkommen, sind wir in der Verantwortung. Und ein Kind als schwierig, oder es gibt ja noch viel schlimmere Begriffe, ja, die ich jetzt hier auch gar nicht reproduzieren will. Da gibt es ja auch ganz stigmatisierende Bezeichnungen, diskriminierende Bezeichnungen für Kinder, die etwas in einem auslösen, unangenehme Gefühle, Überforderung. Das ist eben nicht nur kontraproduktiv, weil dadurch lande ich in einer Sackgasse. Weil wenn jemand anders schuld ist, komme ich da ja nicht gut raus, kann ich ja nichts machen. Also das höre ich dann auch manchmal in der Verzweiflung, wenn alle offen reden. Also wir können ja eh nichts machen. Also das sind die Eltern sind schuld, das ist ein Erziehungsproblem. Die müssen zu Hause mit dem Kind sprechen. Oder hier, ich wüsste ja, was zu tun wäre, aber das darf ich ja nicht mehr machen. Stichwort Kinderschutz. Also damit sind dann unzulässige psychische und körperliche Strafen gemeint, die wir ja zu Recht nicht mehr wollen und deswegen auch Gewaltschutzkonzepte haben. Und ich glaube, da ist es dann zum Beispiel auch meine Aufgabe, egal ob ich an der Uni Lehre, Fort- und Weiterbildung mache oder auch das, was wir im Buch versucht haben, den Blick wieder zurückzurichten und zu sagen, es gibt Handlungsmöglichkeiten. Und also das Verhalten besser zu verstehen und die Handlungsmöglichkeiten zu kriegen und dann auch zu merken, das funktioniert. Das Kind reagiert jetzt anders, es ändert sich was im Alltag, wir sind entlastet, das ist unglaublich toll, mal das zu beobachten, wenn ich Teams begleite. Das ist genau das, warum wir das Buch gemacht haben, warum ich das initiiert habe. Also dieses Ermöglichen, neue Räume schaffen, dann auch zu sehen, wie Kinder sich auch total in ihrem Verhalten verändern, wenn wir Erwachsenen uns verändern. Das idealerweise sogar für eine ganze Einrichtung hinzukriegen, dass wir eine andere Kultur des Umgangs haben, mehr Beziehungsqualität und wirklich fachliche Strategien. Das ist wunderbar und ich sage auch meinen Studierenden immer, so macht man Praxisentwicklung. Wenn ihr es anders macht und wenn andere dann sehen, dass es anders funktioniert und das Kind anders ist, die Kolleginnen sagen dann manchmal auch, der ist ja wirklich ganz anders drauf jetzt. Also dann hat man den richtigen Weg gefunden. Und also Kinder abzuwerten ist nicht erlaubt. Das ist psychische Gewalt. Das hat Jörg Maywald in unserem Buch auch beschrieben. Und es ist auch tatsächlich für die Erwachsenen, die das tun, gar nicht zielführend, weil die brennen weiter daran aus. Es ändert sich nichts.
Na, sie kommen nicht in diese Wirksamkeit, ne, die du gerade beschrieben hast. Also wenn ich ja weiß, wie ich handeln könnte, dann wäre ich ja wirksamer und würde mich dann nicht so ohnmächtig fühlen, ne?
Eine kurze Information in eigener Sache. Wenn dein Ziel ist, Kita-Leitung zu werden, haben wir etwas ganz Neues für dich. Die Pediko-Akademie bietet ganz neu einen zertifizierten Fernlehrgang zur Fachwirtin für Kita-Leitung an. Der Lehrgang verbindet E-Learning-Module, Live-Online-Seminare, Reflexionsaufgaben und Fallbeispiele aus der Praxis. So kannst du dir neues Wissen in deinem eigenen Tempo aneignen und dich gleichzeitig mit anderen angehenden oder erfahrenen Leitungskräften austauschen. Die Kompetenzen für diese verantwortungsvolle Position zu entwickeln, ist mit dieser Qualifikation noch einfacher geworden. Du lernst selbstbestimmt, flexibel und praxisnah. Also dann, wenn es in deinen Alltag passt. Die Regelstudienzeit beträgt 6 Monate. Du kannst den Lehrgang aber individuell an dein eigenes Lerntempo und deine persönliche Situation anpassen. Inhaltlich geht es unter anderem um Personalführung, Teamkultur, Kommunikation, Qualitätsmanagement, betriebswirtschaftliche Grundlagen und Veränderungsprozesse in der Kita. Alles mit dem Ziel, dich auf die vielfältigen Aufgaben einer Kita-Leitung gut vorzubereiten. Mehr Informationen findest du unter pedico-akademie.de/fachwirt. Pedico wie immer mit AE. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. pedico-akademie.de/fachwirt. Das war's. Jetzt geht's weiter mit der Folge.
Was ist denn jetzt genau herausfordernd wahrgenommenes Verhalten? Und gibt es da einen Unterschied zum Beispiel zu Verhaltensauffälligkeiten?
Ja, auf jeden Fall. Also wir thematisieren in einem Buch ja herausfordernd wahrgenommenes Verhalten. Und den Begriff hat ja Professor Fröhlich-Gildorf geprägt, zusammen auch mit seinen Kolleginnen. Und die sagen ja immer, da geht es um zwei Seiten einer Medaille. Du hast auf der einen Seite ein Kind, das zeigt ein bestimmtes Verhalten. Und auf der anderen Seite hast du eine herausgeforderte pädagogische Fachkraft, Lehrerin. Und die zwei Seiten muss man betrachten. Und wenn wir jetzt das Kind nur als schwierig labeln, sind wir ja nur beim Kind und nicht bei uns. Und von Verhaltensauffälligkeiten würde man bei uns in der Kindheitspädagogik in Anführungszeichen nur aus so einer entwicklungsbasierten, entwicklungspsychologischen Perspektive sprechen. Also wir sprechen von Verhaltensauffälligkeiten nicht im Sinne von so einer moralischen Wertung. Das ist ja unmöglich, wie sich das Kind verhält. Oder im Gegensatz, das ist ja ganz großartig, wie weit dieses Kind schon sind. Also immer diese komischen allgemeinen Aussagen über Kinder und ihr Verhalten und ihre Entwicklung. Das ist ja dann eher sowas Normatives, finden wir gut, finden wir schlecht. Sondern Verhaltensauffälligkeiten verweisen fachlich darauf, dass ein Kind eventuell ein Entwicklungsrisiko haben könnte. Ja, also im Sinne von, zeigt es zu einem gewissen Lebensalter, und da ist das auch sinnvoll, mal aufs Lebensalter zu schauen, zeigt es da vielleicht Verhalten, das wir quasi als auffällig bezeichnen würden, in dem Sinne, dass es uns vielleicht ein Risiko anzeigt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich komme in eine Kita und da ist ein 5-jähriges Kind und das spricht kein einziges Wort. Und dann wäre es nicht fachlich, nur stärkenorientiert zu sein und zu sagen, ja, das kommuniziert aber so wunderbar nonverbal. Ja, das tut es vielleicht, aber da würde ich dann gerne wissen, als Fachfrau für kindliche Entwicklung, gab es schon mal eine Hörabklärung? Hört dieses Kind überhaupt richtig? Oder ist dieses Verhalten, weil das Kind eben schon 5 Lebensjahre alt ist, ein Anzeichen für etwas anderes? Das muss nicht so sein. Ja, das kann so sein. Ist es also erstmal auffällig und dann würden wir es diagnostisch abklären, auch durch andere Fachleute. Das machen ja dann nicht mehr pädagogische Fachkräfte. Und das finde ich total wichtig, dass wir diesen Förder- und Abklärungsaspekt immer mitdenken. Ohne, wiederum ganz unfachlich, bloß weil das Kind einmal ein Verhalten zeigt, was mich nervt oder was mich überfordert, zu sagen, das ist doch nicht normal. Also das bringt uns gar nichts, dieses ist doch nicht normal, weil das ist völlig willkürlich und subjektiv.
Und wann empfinde ich denn selbst als Fachkraft ein Verhalten als herausfordernd? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja auch sehr unterschiedlich ist. Also, dass die Fachkraft neben mir eine ganz andere Schwelle hat vielleicht in bestimmten Themen, die sie herausfordernd findet, wie ich. Ich habe vielleicht ein ganz anderes Thema, bei dem ich herausgefordert bin. Und der nächste Kollege hat nochmal eine andere Situation, die ihn herausfordert, oder? Also das ist doch, kann doch sehr variabel sein, oder?
Ganz genau. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und also ich war ja jetzt ja in den letzten 23 Jahren in allen Bundesländern und in ganz vielen Kitas. Und es ist wirklich, manchmal sind die Kitas Luftlinie 100 Meter entfernt. Und in der einen Kita sind sich alle einig, dass Kind X absolut überfordernd und belastend ist. Und in Einrichtung 2, die ganz nah ist, wenn das Kind da landet, sagt das Team oder viele im Team, nee, also das ist gar nicht so herausfordernd. Und also es kann sogar sein, dass sich mal alle einig sind und trotzdem ist es aber keine Verhaltensauffälligkeit in dem Sinne, dass es ein Entwicklungsrisiko darstellt. Und das hängt eben davon ab, das haben wir ja schon gesagt, auf was sind wir denn vorbereitet? Also es gibt immer noch Kitas in diesem Land, die sind nicht darauf vorbereitet, dass Kinder in die Institution kommen und noch kein Wort Deutsch sprechen, dann kann es halt sehr herausfordernd werden, wenn man kein Konzept hat, wie man eben im Alltag durch alle umgesetzt, dazu habe ich ja einen Beitrag geschrieben, das sprachlose Kind, dafür sorgt, dass das Kind sich relativ schnell in die neue Sprache reinhören kann. wenn ich in der internationalen Kita bin, da ist das ihr Tagesgeschäft. Die also verstehen überhaupt nicht, was daran herausfordernd sein soll. Und so ist es eben auch mit ganz unterschiedlichen Dingen. Deswegen sage ich, es ist nicht alles Haltungssache, es sind nicht alles Strukturen, es braucht Fachwissen. Und dann gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Also eine pädagogische Fachkraft sagt mir, die Lautstärke ist für mich eigentlich unerträglich von Kind X. Ich kann das nicht ertragen, wenn der oder die da ist, allein wie laut die ist. Und da sagt vielleicht die Kollegin, nee, also ich finde das schlimm, wenn es zurück ist. So, ich brauche da so ein bisschen Leben und Wirbel. Also das kann eben an ganz unterschiedlichen Temperamentsmerkmalen auch von Fachkräften liegen. Und deswegen ist es ja so fruchtbar, in einem Team erstmal zu schauen, und das sagt ja auch Fröhlich Gildorf und seine Kolleginnen, dass man überhaupt erstmal beobachtet und zusammenträgt, wer findet es eigentlich wie belastend. Dennoch muss man wirklich sagen, und dafür haben wir das Buch geschrieben, war ich in einigen Kitas, wo es dann wirklich hieß, also wir sind alle überfordert. Und das muss doch jetzt dann das Anzeichen dafür sein, dass dieses Kind in die Psychiatrie muss oder irgendwas. Und wir festgestellt haben, nee, es liegt, also dann auch nach diagnostischer Abklärung oder nach Reflexion, es liegt keine Verhaltensauffälligkeit vor. Es liegt eine Herausforderung im Team. So, die muss man genauso ernst nehmen, aber die muss man dann eben anders einordnen, weil da muss ich dann am Team ansetzen. Und the good news are, die guten Neuigkeiten, die kann man auch direkt pädagogisch bearbeiten.
Ja, total. Ja, mir kommen dann auch noch die biografischen Erfahrungen in den Sinn, ne? Also wenn ich eben selbst als Kind erlebt habe, dass ich in meinen Emotionen sehr zugewandt begleitet wurde und dass ich eben sein durfte mit meinen Gefühlen zum Beispiel, oder mit meinem Stress, den ich durch eine bestimmte Art ausagiert habe, wenn ich da zugewandt begleitet wurde, kann ich das vielleicht besser und empfinde das dann vielleicht nicht so herausfordernd, als wenn ich aufgewachsen bin als Kind und ich durfte meine Gefühle und meinen Stress und so alles gar nicht zeigen. Ich musste das vermeiden und musste das verstecken. Und dann macht mich das vielleicht besonders hilflos in so Situationen, oder? Also so biografische Aspekte kann ich mir auch vorstellen,
auch,
dass die also eine Rolle spielen dann.
Ganz wichtiger Punkt. Also ich würde sogar noch allgemeiner sagen, was finde ich denn normal? Also das hat man ja noch nie reflektiert. Und das hängt natürlich ganz stark damit, wie man aufgewachsen ist, zusammen. Also welche Idee von Familie habe ich auch? Ist das Mutter, Vater, Kind? Ist es Geschwister? Und wann finde ich es dann auch schnell unnormal, ganz subjektiv aufgrund meiner Biografie? Also, und du sprichst eben Gefühle, Emotionen an, Riesenthema. Also das ist doch nicht normal, dass der hier immer so schreit. Und da können wir als Fachleute nur sagen, das ist völlig entwicklungsangemessen, dass eine Zweijährige sich sehr deutlich äußert, auch körperlich, wenn beispielsweise grundlegende Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Und da versuchen wir quasi immer Klarheit zu schaffen mit dem Buch und dann auch, kann man wunderbar für die Teamarbeit nutzen, wann ist es denn entwicklungsangemessen und logisch? Ja, und uns fehlt als Team vielleicht einfach nur das Fachwissen und die Einordnung. Und dann halt eher eine biografische Abneigung. Und die ist auch wichtig, die müssen wir auch ernst nehmen, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema, was ich zu Beginn angesprochen habe. Wir arbeiten ja nicht nur mit Kindern, wir arbeiten mit ihren Familien. Und da kommen teilweise sehr unterschiedliche Familienkulturen. Damit meine ich nicht Nationalkulturen, ob jemand aus der Türkei kommt, USA oder aus Deutschland oder Bayern oder Hessen. Damit meine ich Familienkulturen. Da kommen unterschiedliche Werte zusammen. Und das gipfelt immer in der Frage, was ist denn eigentlich normal? Und da wir da alle noch nie drüber nachgedacht haben, in der Regel, also wir versuchen das ja im Studium und in der Ausbildung schon zu thematisieren, ist es halt wichtig zu schauen, woher komme ich eigentlich? Was ist mein Standortbezug? Ja, so wie ich jetzt auch sage, ich bin jetzt als Wissenschaftlerin, ich gehe jetzt nicht in die Praxis und erkläre den pädagogischen Fachkräften, die quasi jeden Tag die Arbeit machen, die sie zu arbeiten haben. Weil die ja die Erfahrung haben. Und das finde ich total wichtig. Also Umgang mit Emotionen ist total wichtig, aber auch überhaupt, was ist denn mein subjektives Verständnis davon, was Kindererziehung ist? Ja? Wie selbstbestimmt Kinder sein dürfen. Wir sehen das bei Partizipation. Ja, alle wollen Partizipation machen und dass es dann aber manchmal doch da wirklich Konflikte gibt, weil die einen sagen, ah, das geht jetzt ja wirklich zu weit. Dass die Kinder jetzt auch noch das und das mitbestimmen dürfen. Und ich glaube, da unsere Gesellschaft ja immer vielfältiger wird und ist, müssen wir das immer mehr zum Thema machen. Was ist für dich normal? Woher kommst du? Und was ist für dich auch nicht normal? Und wie können wir offen damit umgehen? und gleichzeitig Grenzen zu setzen im Kinderschutz, weil ich kann natürlich dann nicht jemand anders beleidigen, ja, oder abwerten oder jemand bevorzugen, was ja auch ein Riesenthema ist, Stichwort Antipathien im Buch. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und was wir im Buch gemacht haben, ist halt wirklich Entwicklungsfachwissen bereitzustellen, um mal zu schauen, geht es wirklich um kindliche Entwicklung oder geht es um dieses tief verwurzelte, das ist doch nicht mehr normal, das kann doch nicht sein, das geht doch nicht, das haben wir doch früher auch nicht so gemacht oder das stört mich wirklich persönlich, weil das vermischen wir gerne in der Pädagogik, egal ob das Medienkonsum ist oder Erziehungsmodelle, Erziehungskonstellationen, wann die Kinder ins Bett gehen dürfen, ganz banale Fragen. Und das ist wirklich wichtig, 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 dass wir das schön aufdröseln und schauen, wo stehen wir da. Insbesondere, weil es geht ja hier immer um Überlastung.
Ja, ja, absolut. Ich musste gerade auch daran denken, wenn wir über was ist normal oder eben über so individuelle Herausforderungen, vielleicht auch beim Kind selbst, wenn wir darüber nachdenken, da muss ich an Neurodivergenz denken. Das ist ja auch so dein, so dein Spezialgebiet. Sind es häufig Kinder im neurodivergenten Spektrum, die dann auch Fachkräfte herausfordern? Kann man das so sagen? Oder ist das so pauschal gar nicht zu beantworten?
Also ich kenne dazu noch keine veröffentlichte Studie. ich forsche ja vor allem mit meiner Kollegin Sarah Frese im deutschen Kontext und bin ja aber auch international vergleichend tätig und muss sagen, das ist auch schon die Frage, passiert das in einer deutschen Kita oder in einer australischen? Ich würde eben mich vehement dagegen wehren wollen, dass Neurodivergenz mit Herausforderung gleichgesetzt wird oder mit Defizit oder sogar mit Entwicklungsrisiko. Genauso vehement, wie ich mich als Inklusions- und Kindheitsforschung dagegen wehren wollen würde, mit Blick auf den Forschungsstand, dass Migration oder Mehrsprachigkeit oder auch die Tatsache, dass ein Kind in eine Institution kommt und kein Wort Deutsch kann, dass das ein Problem ist. Ist es nämlich oft gar nicht. Also, dass wir eben nicht anfangen, sogenannte Minderheiten, Neurodivergenz, eine Neurominderheit heißt, also Menschen, die anders ticken, als wir uns das gesellschaftlich so erwarten. Also, da haben wir eine Norm, so lernt man, nämlich indem man still sitzt in der Schule und zuhört. Und dann habe ich ein Kind, das sitzt nicht still beim Lernen und dann sage ich, oh, das ist ja auffällig. Und weil ich eben eine andere Vorstellung habe, was normal ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das in allen Bereichen schauen. Es ist genauso normal, dass ein Junge einen Rock trägt. Also es ist kein Entwicklungsrisiko, dass ein Junge einen Rock trägt. Und es ist erstmal auch nicht automatisch ein Entwicklungsrisiko, autistisch zu sein oder anders verkabelt zu sein, wie bei ADHS oder hochbegabt. Es kann aber zu einem Entwicklungsrisiko werden. Und zwar dann, wenn entweder, bleiben wir bei Neurodivergenz, die neurobiologische Veranlagung, also die Verkabelung, die Art und Weise, nicht nur wie unser Gehirn tickt, sondern auch unser Nervensystem funktioniert, zu Herausforderungen führt. Wir forschen ja in unserer Arbeitsgruppe mit Kindern. Also wir haben zum Beispiel einfach Kinder, die sind so sensibel in Bezug auf ihr Körperinneres, dass die einfach Schmerzen verspüren, wenn sie Luft im Bauch haben und dann vielleicht nicht in die Schule gehen können. Und da ist es eben auch so, dass ihre Veranlagung sie herausfordert oder zum Beispiel auch zu Entwicklungsrisiken führt. Es gibt ja auch im Bereich Neurodivergenz sensorisch bedingte Essstörungen. Und es ist auf der anderen Seite aber so, dass es neurodivergente Kinder gibt. Da entsteht der Leidensdruck und der Krankheitswert wirklich hauptsächlich durchs Umfeld. Das nicht neuroaffirmativ ist, das nicht aufgeklärt ist, das nicht fachlich fortgebildet ist oder dadurch, dass eine Institution einfach erstmal aufgrund ihres Normalitätsverständnisses sagt, nee, also das geht auf gar keinen Fall. Das Kind muss alleine zum Klassenzimmer gehen und das erfüllen. Und das entsteht aus einem Normalitätsverständnis heraus und nicht, weil man das Kind in seiner Entwicklung fördern will. Und also deswegen ist es eben so wichtig, dass wir Haltungen reflektieren, dass wir Fachwissen haben, damit wir selber nicht zu nah Umweltbarriere für Kinder werden, egal ob sie zu Hause andere Familiensprachen sprechen, ob sie eben neurodivergent sind oder eine andere Voraussetzung haben und dann quasi wir die sind, die den Leidensdruck erzeugen und den Krankheitswert. Ich bin aber gleichzeitig ein großer Fan davon, eben nicht zu sagen, entweder oder. Also es gibt da ja immer so die zwei Positionen, die sagen, ach, das ist alles nur das böse Umfeld. Und es gibt ja auch so absurde, wirklich jenseits jeglicher Evidenz, so Behauptungen, die so sagen, also wenn Schule nicht wäre, dann wäre ADHS kein Problem. Das ist völlig absurd auf Basis des internationalen Forschungsstandes zu ADHS, medizinisch, psychiatrisch, psychologisch, pädagogisch. Also es ist über die Schule hinaus und über ein ignorantes Umfeld hinaus oder ein neuronormatives Umfeld hinaus, kann es eben einen sehr hohen Krankheitswert erzeugen. Wir sehen das in wirklich schweren Unfällen, Schädel-Hirn-Traumata etc. pp. Also da finden wir es auch mal wichtig, aus der Forschungsgruppe ganz klar zu benennen, dass es eben nicht nur das Umfeld ist. Mhm. Und es ist aber auch nicht nur das Kind und seine Veranlagung. Und ein fachlicher Blick würde sich eben beides anschauen. Und schauen, wo haben wir quasi bestimmte sogenannte Beeinträchtigungen individuell, die dieses Kind mitbringt, aufgrund einer bestimmten Ausgangslage. Und wo haben wir das Umfeld, das eigentlich die Behinderung erzeugt, das behindert. Und beides gilt es, so gut wie möglich zu reduzieren, so früh wie möglich, so fachlich wie möglich, so multiprofessionell wie möglich. Und also wir haben kein Buch für Neurodivergenz gemacht mit dem schwierigen Kind, Fragezeichen. Aber was mich freut und auch am Anfang erstaunt hat, ist, dass es von neurodivergenten Communities so oft gelesen wird und ich so viel Feedback kriege, weil es eben so ein pädagogisches Grundlagenwerk ist. Und bei der Inklusion ist es immer so, dass wenn wir gute pädagogische Arbeit machen, also wenn jetzt alle, das wäre so mein Wunschkonzert, das umsetzen würden in der Zusammenarbeit mit den Kindern, was wir in diesem Buch, diese vielfältigen AutorInnen mit dieser wissenschaftlichen und praktischen Expertise aufzeigen, dann braucht es in vielen Fällen vielleicht auch bei Neurodivergenz gar keine therapeutische Intervention, gar keine Medikation, in manchen aber dann doch. Und das ist der Vorteil, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, erstmal für alle was Vernünftiges anzubieten. Und zwar wirklich, weil also wir können uns das gar nicht mehr leisten, gesamtgesellschaftlich, ökonomisch, menschenrechtlich, da auch nur ein Kind in dieser Bildungslaufbahn zu verlieren. Das ist wirklich höchste Eisenbahn. Und deswegen ist unser Buch ein Grundlagenwert für pädagogische Qualität, das eben auch in dem Sinne neuroaffirmativ ist, weil es eben nicht davon ausgeht, dass alle gleich ticken.
Mhm. Kannst du ganz kurz für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, erklären, was neuroaffirmativ ist?
Also neuroaffirmativ, den Begriff erkläre ich auch eben in meinem Beitrag. Da geht es ja um pädagogische Regulationsstrategien, um das kindliche Nervensystem. Und ich sage, neuroaffirmativ zu handeln heißt erstmal relativ banal, dass wir anerkennen, dass Kinder oder auch Erwachsene teilweise ganz unterschiedlich ticken und ganz unterschiedlich ihre Umwelt verarbeiten, also die Reize aus dem Körper und aus der Umwelt. Wenn ein Kind sagt, mir ist es hier zu laut und ich denke mir aber selber als neurotypische Person, wieso, hier ist doch gar nicht laut, dann mache ich eben den Denkfehler, dass das Kind genauso wahrnimmt wie ich. Und das muss man, glaube ich, einmal verstanden haben, dass wir die Welt alle anders wahrnehmen und auch unser Körperinneres. Manche Kinder können in einen eiskalten See reinspringen und finden es gar nicht kalt. Und andere, die frösteln schon, wenn ein leichter Wind geht. Und das hängt eben mit unserem Nervensystem zusammen und der Art und Weise, wie wir ticken und wie wir verkabelt sind. Und wenn wir das mal alle akzeptieren könnten, dass wir die Welt und unsere Körperfunktionen alle anders wahrnehmen und uns einfach mal glauben und dann eben auch schauen, was brauchst du, was brauche ich? Ja, da sind wir wieder auch bei Nora Imlau. Die hat ja auch einen ganz wunderbaren Beitrag über gefühlsstarke Kinder in unserem Buch geschrieben, auch wirklich fachlich begründet. Dann arbeiten wir schon neuroaffirmativ und da kommt dann eben noch ganz viel Unterschiedliches dazu, was ich ja auch in dem Beitrag das überdrehte Kind, Fragezeichen, weil so verhalten sich Kinder, wenn sie überreizt sind, dann oft. Wir denken, die sind drüber, die sind überdreht. Was man pädagogisch anders machen kann, damit man eben neuroaffirmativ arbeitet und für alle Kinder eine gute pädagogische Grundlage bietet.
Ja. Wir wollten ja noch ein paar andere Ebenen uns anschauen. Ich würde gerne mal auf die Teamebene gehen, weil eine Sache, die mir oft begegnet ist, dass es eben auch viele, viele Fachkräfte gibt, die wahnsinnig gute Arbeit machen wollen, die eben so total dankbar sind, dass es dieses Buch zum Beispiel gibt und dass die aber ganz viel Herausforderung tatsächlich gar nicht mit den Kindern, die vermeintlich herausfordernd sind, haben, sondern eher im Team mit anderen Kolleginnen und Kollegen vielleicht. Kannst du dazu noch mal was sagen? Wie können Herausforderungen im Team, also auf Teamebene entstehen?
Also ich glaube, dass das mitunter die zentralste Ebene für Qualitätsentwicklung ist. Meine Kollegin Dr. Marina Lagemann hat dazu ja auch eine spannende Studie gemacht, eine sehr umfassende Studie, circa 22.000 pädagogische Fachkräfte dazu befragt, zu der Frage, wie geht's euch denn in den Teams und was beobachtet ihr bei Kolleginnen? Hat ja zusammen mit der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht. Also wenn man Lagemann Bertelsmann Studie eingibt, findet man das auch alles. Und das ist für uns eine sehr erschreckende Studie gewesen, weil die ja jetzt mal jenseits der Frage, arbeitest du lieber offen oder geschlossen, soll die Eingewöhnung eine Woche länger dauern oder bist du zu ungeduldig und willst das heute schon abbrechen, ja, das Thema Kinderschutz angeht. Und die Studie ja gezeigt hat, dass sehr viele pädagogische Fachkräfte täglich oder fast täglich beobachten, ja, Verhaltensweisen von ihren KollegInnen, wo sie sagen, da muss ich eingreifen, um das Kind emotional oder sogar körperlich vor meinen KollegInnen zu schützen. Ja, also wir reden hier nicht von Lappalien und so subjektiven Meinungsunterschieden. Und lediglich 4% der Befragten geben an, immer einzugreifen. Und das ist jetzt auch wieder was, was die pädagogischen Fachkräfte hier selber uns als WissenschaftlerInnen anzeigen. Also die schreien. Und das finde ich so wichtig, wenn die uns das so deutlich zurückmelden. Und Gründe dafür, warum so wenige intervenieren, ist nicht, weil das alles schlechte Menschen sind, sondern weil wir da eben ein strukturelles Kinderschutzproblem haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Also erstens mal, dass sie sagen, wir haben eigentlich gar keine richtige Grundlage dafür. Also wir haben gar nichts, wo wir jetzt darauf verweisen können und sagen können, also in unserer Einrichtung haben wir ja ganz klar festgelegt, dass Verhalten XY nicht sein darf. Ja, und wir reden hier von, also wir reden hier von Essenszwang, wir reden hier von Schlafenszwang. Ja, also da geht es jetzt nicht mehr um pädagogische Befindlichkeiten und oder auch, wir reden auch von Schlimmerem natürlich. Und gleichzeitig ist auch bei pädagogischen Fachkräften die Angst da, wenn ich jetzt was sage und ich interveniere, kriege ich vielleicht auch ein Problem, werde ausgeschlossen, bin noch belasteter. Und sie geben aber gleichzeitig auch an, dass sie dadurch so belastet sind und dass es ihre Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie das Feld verlassen. Und auch das können wir uns ja nicht leisten. Ja? Also es wäre genauso, als würde jemand ein Weinfass aufstellen und unten ein Loch reinschneiden. Dann gießen wir immer wieder nach und machen ganz viel für Fachkräftegewinnung, aber wir machen nichts für Fachkräftebindung. Und ich glaube, dass Leitungen, die jetzt vielleicht auch hier zuhören und Träger, sich klar sein müssen, wenn ihr gute Leute halten wollt oder wenn ihr alle halten wollt, dann müssen wir da wirklich noch stärker ran. Es gibt ja auch die gesetzliche Vorgabe, dass jede Einrichtung ein Gewaltschutzkonzept haben muss. Aber wir wissen aus der Wissenschaft noch nichts darüber, ist das denn jetzt schon umgesetzt? Und mit umgesetzt meine ich dann eben, dass es sowas abstellt. Also dass eben pädagogische Fachkräfte nicht mehr berichten müssen, dass sie täglich sehen, dass sich ihre KollegInnen fehlverhalten. Und da gibt es wie immer keine einfachen Antworten. Das muss ich dir nicht sagen, dass ich jetzt nicht sage, hier ist der Zaubertrick und dann machen wir das so und so. Aber da haben wir richtig viel Arbeit vor uns. Wirklich, dass alle Träger, da sind auch alle angesprochen und alle Leitungen und alle Teams schauen, wo sind unsere Standards und wie gehen wir denn damit um, wenn Kolleginnen sich fehlverhalten? Weil das ist kein schönes Thema. Also jeder, der in irgendeinem Job schon mal gearbeitet hat, weiß, dass es da eben auch sehr schwierig und herausfordernd sein kann. Wenn es eben nicht nur um Meinungsverschiedenheiten geht, sondern wirklich um Kinderschutzfragen. Und das ist, glaube ich, das zentrale Thema, wo wir wirklich schauen müssen, wo brauchen wir Supervision und wo müssen wir uns auch ehrlich machen. Also ich vermisse, ehrlich gesagt, den großen politischen Aufschrei nach dieser Studie, die meine Kollegin gemacht hat, und würde mir sehr wünschen, dass eben die pädagogischen Fachkräfte, die jetzt vielleicht auch hier unseren Podcast hören, damit nicht weiter alleine gelassen werden. Also das ist überhaupt keine Kritik an der einzelnen pädagogischen Fachkraft, weil wir ja hier feststellen müssen, hier gibt es ja ein Klima, das verhindert, dass systematisch interveniert wird. Und im Idealfall wollen wir ja überhaupt gar kein pädagogisches Fehlverhalten oder das drastisch reduzieren. Was wir auf gar keinen Fall wollen, ist, dass uns quasi von der Uni berichtet wird, und es ist eine sehr systematische Studie, dass das so häufig und täglich beobachtet wird und so wenige intervenieren. Also ich glaube, da müssen wir wirklich rangehen. Und jetzt spannen wir doch wieder den Bogen zum schwierigen Kind, Fragezeichen. Das sehen wir auch in anderen Studien von Regina Remsberger-Kehm und Kolleginnen, dass halt oft auch pädagogischem Fehlverhalten Verhaltensweisen von Kindern vorangehen, die herausfordernd wahrgenommen wurden. Also da ist ein Kind, das verstehe ich nicht, das überlastet mich, weil ich noch nicht die Handlungsmöglichkeiten habe. Und dann reagiere ich durch Beschämung oder körperlich. Und das wollen wir ja um jeden Preis verhindern, wenn wir entwicklungsorientiert arbeiten wollen. Und wir wollen gleichzeitig auch klar machen, das sind keine Einzelfälle, das sind keine bösen Menschen. Das kann eben oft auch durch eine Überlastung entstehen, weil eben solche Konzepte nicht vorliegen. Und da finde ich es echt nochmal wichtig, wirklich Träger da auch in die Verantwortung zu nehmen und Politik und zu sagen, was können wir tun, um da reinzugehen? Ja, und ich glaube, dass eine Lösung da eben auch ist, herausfordernd wahrgenommenes Verhalten von Kindern systematisch zu bearbeiten. Was sind Standardsituationen? Ja, alle Kita-Teams, die beispielsweise auch Klaus Fröhlich-Gielhoff befragt hat, sagen, wir sind täglich herausgefordert, teilweise auch überlastet. Und gleichzeitig sagen nur 20% derer, die an der Befragung teilgenommen haben, sie hätten ein pädagogisches, systematisches Konzept. Das heißt, da ist noch viel Luft nach oben. Und deswegen finde ich das eben so wichtig, weil es natürlich gar nichts bringt, wenn sich dann in so Kita-Teams so Gruppen bilden und dann wird so hintenrum geredet, ja? Mhm. Und man hat dann irgendwie so eine Kollegin und mit der redet man dann stundenlang darüber, wie schlimm das alles ist. Das macht es ja nur noch belastender. Aber es gibt eben kein systematisches Konzept im Umgang damit. Also deswegen großer Appell auch an Einrichtungen, da wirklich hinzuschauen. Da brauchen wir echte Leitungskompetenz, da brauchen wir Supervisionen auch, um Kita-Teams bei diesem Prozess zu begleiten. Denn, wie gesagt, also 22.000 Fachkräfte, das zeigt ja schon an, dass es da ein strukturelles Problem gibt. Und dass wir das wirklich, wirklich auch deswegen auch systematisch bearbeiten müssen, und zwar ganz dringend.
Absolut. Und ich kann also diese Studie nur unterstützen, was jetzt meine rein subjektive episodische Evidenz angeht. Also alles das, was an mich herangetragen wird, ist ganz häufig dieses Thema, ich möchte in meinem Team anders arbeiten, ich stoße auf Widerstände, ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll, ich traue mich nicht, wenn ich das mache, werde ich gemobbt, dann habe ich schon meinen Arbeitsplatz verloren. Ne? Also ich glaube, da ist wirklich eine Herausforderung auf Teamebene, die noch viel zu wenig besprochen ist auch. Also, und genau dieser Aufschrei dieser Studie, der einfach ausbleibt, das aber so wichtig ist, anzugehen, da wirklich eine Teamkultur zu entwickeln und gemeinsam zu schauen, wie wir eben Kinderschutzkonzepte auch lebendig werden lassen können, weil das ist auch meine subjektive Einschätzung, dass das eben teilweise nur ein Papier ist und genau, nicht so ganz klar ist, was heißt das jetzt, ne?
Also teilweise. Ich kenne sehr viele Einrichtungen, auch Träger, mit denen ich intensiv kooperiere, ja, wo das wirklich wunderbar umgesetzt wird. Super systematisches Gewaltschutzkonzept. Die denken eben nicht nur die klassischen Formen mit, die bei uns im Buch ja auch der Jörg Maywald nochmal so darstellt. Der hat ja auch so eine ganz tolle Tabelle in seinem Beitrag zu Kindeswohl und Kinderschutz gemacht, wo man einfach auch als pädagogische Fachkraft nochmal nachschauen kann und sich dann auch in der Unsicherheit noch mal vergewissern kann. Ja, Essenszwang ist ein Gewaltschutzproblem. Ja, selbst wenn es der Träger noch nicht auf dem Schirm hat, in dem ich arbeite. Also ich kriege auch viele E-Mails und Nachrichten, wo pädagogische Fachkräfte schreiben. Für mich war das einfach wahnsinnig wichtig, noch mal so auf einer Seite immer diese Einordnung zu kriegen. Ja. Und dann kenne ich aber auch Träger, die denken das schon inklusiv, die haben da schon Antidiskriminierung mit drin, ja, rassistische Äußerungen im Alltagsrassismus in den Kitas, klassistische Abwertungen, also wenn Kinder und Familien aufgrund ihrer sozialen Herkunft abgewertet werden, weil sie nicht so mitarbeiten, wie sich das die Kita in ihrem Normalitätsverständnis so darstellt. Oder eben auch bei Neurodivergenz gibt es ja auch Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, das dann von den Eltern verlangt wird hier. Da müsst ihr halt hier die Lücke füllen. Und also wie in Deutschland ist es immer so, ich sage das immer den australischen KollegInnen, es ist halt, also es ist ein Fleckenteppich. In der Einrichtung ist es so, in der anderen Einrichtung ist es so. Wir haben ja keine systematisches bundesweites Qualitätsmanagement. Wir haben ja keine Zahlen und Daten im Gegensatz zu in Australien, wo ich mir für jede Kita anschauen kann, wo die in welchem Qualitätsentwicklungsbereich stehen und wo die Kita X in Sydney einen Qualifizierungsbedarf hat, der auch wieder kontrolliert und bearbeitet wird. Und deswegen ist das ja einfach das Trauerspiel. Also wir können weder sagen, alle Kitas sind schlecht. Also davon halte ich auch nichts, wenn dann irgendwie so Spiegel-Bestseller kommen, die allen Eltern Angst machen, ja, und so tun, als wäre das ganze System eine Katastrophe. Ich kenne sehr viele Einrichtungen, die sehr gut arbeiten. Ja. Und ich bin aber auch in sehr vielen Einrichtungen, wo man eben sagt, hier geht es jetzt nicht mehr nur um Fragen der pädagogischen Qualität, was Sprachentwicklung, Motorikentwicklung und so betrifft und Vorbereitung auf die Schule, sondern hier geht es um ein handfestes Kinderschutzproblem. Diese Einrichtung gehört geschlossen und das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Und dass wir quasi nicht wissen, wo es wie ist, ist natürlich für Eltern keine gute Situation und auch so nicht hinnehmbar. Also Qualitätsentwicklungsproblem, Kinderschutzproblem und die Fachkräfte, die uns jetzt aber zuhören und die ja jeden Tag in die Arbeit gehen und vielleicht auch in der Einrichtung arbeiten, wo sie sagen, da ist deutlich Luft nach oben, die können eben tatsächlich für sich aber individuell auch mal anfangen und schauen, wo sind denn Strategien, wie wir mit herausfordernd wahrgenommenen Kindern anders umgehen können? Weil, wie ich schon gesagt habe, das bringt manchmal mehr, es dann anders zu machen, wenn man das darf. Manchmal darf man das ja auch nicht. Manchmal wird man ja noch animiert zum Zerren und Schreien. Und das habe ich schon ganz oft erlebt auch und berichtet bekommen. Ich habe es dann einfach mal anders gemacht, wie zum Beispiel von Dorothee Gutknecht beschrieben. Ja? Oder ich habe mal die Strategie von Wedewart und Hohmann aus dem Beitrag übernommen. Und dann haben es die anderen einfach nachgemacht. Das klappt nicht immer. Aber ich finde, also ich sage auch meinen Studierenden, jetzt bleibt erstmal bei euch. Wir können ja quasi auch ganz also wir können ja auch immer sagen, die anderen sind schuld. Aber da habe ich ja vorher schon erklärt, dass uns das ja nicht ins Handeln bringt. Dass wir ja quasi immer nur die Entscheidung haben, was kann ich denn anders machen? Und wo sind mir auch die Hände gebunden?
Ja, Vorbildfunktion, Zaungäste und so, ne? Da gibt es ja dann auch Wirkmechanismen im ganz Kleinen. Zum Abschluss mag ich noch mal ganz kurz auf die Eltern zu sprechen kommen. Es gibt ja auch, also manchmal diesen Mythos von, die Eltern heute sind schwierig, ne? Also, dass wir nicht nur beim schwierigen Kind sind, sondern vielleicht auch bei den schwierigen Eltern und die können nicht mehr richtig erziehen und die sind auch nicht mehr konsequent, ne? Also so solche Sätze habe ich im Ohr. Wie können denn Eltern herausfordernd sein und wie schätzt du das ein und wie gehen Fachkräfte damit am besten um? Das ist jetzt eine sehr große Frage am Ende für eine kurze Zeit, aber vielleicht kannst du das so knapp wie möglich einmal einordnen.
Also ich bin das gerade letzte Woche an der Schule wieder in einem Workshop gefragt worden. Ja, Frau Dr. Tures. Also es war eine Suggestivfrage. Stimmen Sie denn dem zu, dass das Erziehungsverhalten der Eltern mittlerweile so problematisch ist? Das ist ja die Aussage, früher war alles besser. Und das ist eben auch so was, ich glaube, dass das tatsächlich auch teilweise wirklich so empfunden wird. Ja, also das ist jetzt nicht nur so ein Rausreden wollen und nicht Verantwortung übernehmen wollen, sondern weil unsere Gesellschaft ja immer vielfältiger wird und weil ja pädagogische Fachkräfte dadurch eine immer größere Chance haben, mit immer unterschiedlicheren Familienkulturen konfrontiert zu werden, werden sie zwangsläufig immer öfter auf Dinge stoßen, die ihnen nicht nur unvertraut sind, sondern die sie auch wirklich unnormal finden. Und das gilt es zu reflektieren. Und meine Kollegin Lea Barnikol und ich haben deswegen auch im Buch Das schwierige Kind? Fragezeichen einen Beitrag geschrieben, der nennt sich Schwierige Eltern. Wir haben da ja immer auch die Fragezeichen. Zusammenarbeit Familien in herausfordernden Kontexten, weil das eskaliert natürlich dann, wenn es schwierig wird. Entweder weil sich das Kind herausfordernd verhält oder weil es bestimmte Dinge gibt, die dann in der Zusammenarbeit schwierig werden und pädagogische Fachkräfte dann auch erstmal sagen, ja, partnerschaftliche Zusammenarbeit schön und gut, Eltern als Experten für ihr Kind schön und gut. Ich meine, das Kind kriegt Cola zum Frühstück, ja? Und man dann auch erstmal fragen muss, kriegt das Kind wirklich Cola zum Frühstück oder hat der Zweijährige das nur erzählt? Und ich glaube, Hier ist es besonders wichtig, dass Fachkräfte sich auf ihre Kernaufgabe besinnen und die heißt, liegt im Erziehungsverhalten der Eltern ein Entwicklungsrisiko? Und wie stellen wir das fest? Mit welchem fachlichen Instrument? Dass wir eben sagen, oh, wir sehen hier Anhaltspunkte, vielleicht beispielsweise für eine Vernachlässigung oder vielleicht sogar auch für eine psychische oder körperliche Gewalt. Und da müssen Fachkräfte ganz sensibilisiert sein, auch weil wir ja nicht nur im Bereich sexualisierte Gewalt, sondern eben auch körperliche und psychische Gewalt doch auch leider viele Kinder haben, die davon in Deutschland familiär betroffen sind. Es macht also auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive nicht Sinn zu sagen, alle Eltern sind toll. Vielleicht, weil man aus einer Bubble kommt, wo alle Eltern sehr entwicklungsangemessen und bedürfnisorientiert agieren. Und das heißt aber auch gleichzeitig nicht, Eltern zu verteufeln dafür, dass sie sich nicht entwicklungsangemessen verhalten oder vielleicht sogar ein Entwicklungsrisiko für ihre Kinder darstellen, sondern zu schauen, was ist der gute Grund? Und der gute Grund heißt eben nicht, dass ich den gut heiße, aber den muss ich halt verstehen. Und den werde ich nur verstehen, wenn wir es schaffen. Und das ist eben für uns pädagogische Fachkräfte, glaube ich, echt auch wieder eine große Herausforderung. Dann, wenn es schwierig wird, dass wir dann noch wertschätzend partnerschaftlich bleiben. Ich habe ja das Glück gehabt, in meiner Biografie jahrelang in sozialen Brennpunkten zu forschen, wo es wirklich prekär ist, wo wirklich Langzeitarbeitslosigkeit an der Tagesordnung war, Sucht bei den Eltern, sehr massive Konflikte unter Eltern und so. Also da, wo es ganz prekär war. Und das hat nichts mit meiner eigenen Biografie zu tun. Und ich bin dankbar über die Erfahrung, weil ich quasi von meinem rohen Ross absteigen konnte und sagen konnte, ich will das Beste für die Kinder. Das muss auch abgestellt werden, aber ich verstehe, dass es dafür Ursachen gibt, die auch biografisch und durch Lebensumstände begründet sind oder durch was auch immer. Und Gott sei Dank haben wir ja die ISEFs, also die sogenannten insofern oder insoweit erfahrenen Fachkräfte. Das kann jede pädagogische Fachkraft googeln. Wo ist die nächste ISEF? ISEF, und dann gibt man hier die Kommune an. Und da kann man sich anonym beraten lassen. Und da kann man sagen, ich beobachte dies und das. Und dann sagt einem im Idealfall die ISEF, ob das ein Kinderschutzproblem ist oder ein Entwicklungsrisiko oder nicht. Und da rate ich auch immer dazu, lieber einmal mehr als einmal weniger anzurufen. Und deswegen bin ich so froh, dass Jörg Maywald in unserem Buch mal beschrieben hat, was sind denn Kinderschutzthemen bei Eltern oder auch bei Kolleginnen. Da kann ich mich natürlich auch beraten lassen, wenn ich da was beobachte bei einer Kollegin, vertrauensvoll, anonym. Und deswegen gibt es die. Und wenn es ein Entwicklungsrisiko gibt, dann haben wir ja rein rechtlich gesehen den Auftrag zu intervenieren, partnerschaftlich und vertrauensvoll, weil wir wollen ja das Beste fürs Kind. Und wenn wir das wollen, müssen wir mit den Eltern kooperieren, auch wenn die nicht sehr kooperativ sind. Und wenn es aber kein Entwicklungsrisiko ist, dann müssen wir unsere Klappe halten. Auch wenn wir das nicht normal finden, dass das Kind morgens zum Frühstück einen Donut mitbringt. Weil vielleicht ist es ja ein Anker-Lebensmittel für das Kind, weil das Kind neurodivergent ist, autistisch, noch gar keine Diagnose hat. Und das ist mit einem Kinderarzt diskutiert. Dann ist es eben vielleicht in dem Fall kein Entwicklungsrisiko. Und da sind wir wieder dabei, warum brauchen wir fachliche Weiterentwicklung? Warum brauchen wir Podcasts auch wie diese niederschwellig? Damit wir das hinkriegen, dass wir da so differenziert draufschauen können und selber nicht daran ausbrennen, dass es so ist. Und das finde ich nochmal wichtig. Was ist persönlicher Geschmack? Welche Eltern finde ich vielleicht auch besonders sympathisch, weil sie mir nah sind? Genauso sind wie ich. Mit denen würde ich vielleicht gerne einen Kaffee trinken gehen, ja? Als Fachkraft. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich die Kinder nicht bevorteile und bevorzuge, weil das ist auch nicht zulässig. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir diesen Beitrag auch noch drin haben, weil es, glaube ich, wirklich auch eine Herausforderung ist, die man nicht unterschätzen darf. Und hier haben wir uns aber auch wieder bemüht, relativ kurz auf 10 Seiten eben so aufzuzeigen, wie in allen Beiträgen. Was sind so die Basics, die ihr drauf haben müsst, die euch da vielleicht auch weiterhelfen? Weil, letzter Punkt, natürlich gibt es auch Grenzen. Also wenn Eltern alkoholisiert sind, wenn ich mich bedroht fühle, wenn ich beleidigt werde, etc. pp., dann ist das natürlich ein sehr guter Grund, nicht zu kooperieren. Und da muss der Träger auch darauf vorbereitet sein, dass er natürlich auch das pädagogische Personal schützen muss und multiprofessionell zusammenarbeiten muss. In den komplexen Fällen haben wir ja die Frühförderung mit drin, die Familienhilfe. Ist ein Träger da multiprofessionell aufgestellt? Also man sieht schon, dass es, glaube ich, darum geht, dass jede einzelne Fachkraft, die sagt, das Thema X ist gerade schwierig für mich. Das kann das einzelne Kind sein. Das kann ein bestimmtes Verhalten von Kindern sein, das unterschiedliche Kinder zeigen. Das kann eine Familie sein. Da kann jede für sich mal individuell in unser Buch reinschnuppern, sich weiter mit Themen auseinandersetzen und schauen, was kann ich verändern? Vielleicht auch, wenn ich eine Sorge um das Kind habe. Und dann haben wir aber auch ganz viel, wo Leitung und Träger und Politik einfach richtig aktiv werden müssen. Also wir haben in Deutschland richtig viel zu tun. Wir können uns überhaupt nicht ausruhen. Wir können uns gerade, was frühkindliche Qualität, flächendeckende frühpädagogische Qualität und institutionellen Gewaltschutz in den Bildungsinstitutionen, da können wir uns gerade überhaupt nicht auf die Schulter klopfen und wir können uns nicht ausruhen. Und unser oberstes Ziel muss es sein, dass alle Kinder sicher sind in unseren Bildungsinstitutionen. Und dass alle Kinder nicht nur sicher sind, sondern sich auch zugehörig fühlen und dass sie dann auch in ihrer Entwicklung gefördert werden. Das finde ich wirklich zentral und deswegen bin ich ja so dankbar. Ich stehe ja hier als Herausgeberin jetzt auch in diesem Podcast so an vorderster Front. Aber das ist ja ein Teamprojekt, dieses Buch. Ja, das sind ganz viele beteiligt, so viele unterschiedliche Perspektiven. Das ist ja ein ganz vielfältiges Team, Lea, oder? Das sich da so zusammengetan hat. Und das steht ja eigentlich exemplarisch wieder dafür, wie es in der Kita auch laufen müsste. Wir haben eine Bande gegründet, glaube ich, sage ich mal.
Ja, also ich glaube, sich zusammenzutun, sich gegenseitig zu stärken, ist auf jeden Fall eins. Ich habe heute auf jeden Fall für mich wieder mitgenommen, dass es so wichtig ist, sich Fachwissen anzueignen, dass es wichtig ist zu verstehen, also Hintergründe zu verstehen und gleichzeitig auch klar zu bleiben und Konzepte zu haben für herausfordernde Situationen. Das ist das, was ich heute so als Hauptpunkte so mitgenommen habe. Und das war doch ein auch komplexes Thema, ne? Herausforderungen sind auf vielfältigen Ebenen da. Ja. Das ist auch das, was ich heute mitgenommen habe, auf individuellen Ebenen, aber eben auch strukturell. Und auf Trägerebene und letztlich auch politisch. Wir dürfen da weiterarbeiten, wir sollten da weiterarbeiten an der Qualität in Einrichtungen.
Und vielleicht noch einen Satz. Ich glaube, warum ihr, die da in einem Buch seid, auch alle in einem Buch seid, weil das eben in meiner praktischen Arbeit, in der Zusammenarbeit mit Kitas und Kommunen und Trägern, ich hatte eure Bücher halt immer alle einzeln dabei. Und das sind wirklich so die Standardthemen, wo ich immer wieder gesagt habe, ja, hier, doch bitte noch mal Wedewart und Hohmann lesen, hier noch mal Fröhlich-Gildorf, hier noch mal Gutknecht, ja. Hier ist noch mal mein Text über Neurodivergenz, dass ich gesagt habe, jetzt mal alles in ein Buch, weil das so oft Thema war. Und das finde ich toll, dass uns das gelungen ist und dass es jetzt auch in der Praxis so eine Resonanz hat, das freut mich total. Und gleichzeitig würde ich mir natürlich wünschen, dass dieses Buch absolut überflüssig ist.
Ja.
Also, dass alle sagen, ach, das machen wir alle schon. Also dann wäre ich so richtig glücklich und dann wäre mein Job auch in vielen Bereichen getan. Dann könnte ich mich nur auf die Ausbildung von Studierenden konzentrieren. Und aber solange das nicht so ist, braucht es das. Banden bilden und sich einsetzen für fachliche inklusive Konzepte, die Kinder in ihren Bedürfnissen, Entwicklungsbedürfnissen ernst nehmen.
Ja.
Das ist auch ein bildungspolitischer Auftrag an uns alle.
Ja, total. Und was mir gerade nochmal einfällt, für diejenigen, die nochmal was zu der Studie hören möchten, in meinem Podcast, der Kita-Podcast, da habe ich ein Interview mit Frau Lagemann, genau zu der Bertelsmann-Studie. Und da werden nochmal die ganzen Ergebnisse zusammengefasst. Und ich danke dir ganz recht herzlich, Andrea, für wieder diese Fülle an Informationen. Und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke Lea für das Gespräch und auch danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, man kann ja auch sagen, danke, dass es einfach so viele pädagogische Fachkräfte in diesem Land gibt, die trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, trotz der vielfältigen Herausforderungen dann tatsächlich auch sich konsequent fort- und weiterbilden, solche Podcasts sich anhören, weiterdenken. Also denen gilt, glaube ich, der größte Dank, kann man, glaube ich, hier auch nochmal an der Stelle so sagen.
Absolut, ja. An der Stelle, ja, vielen Dank auch nochmal von mir und vielen Dank auch fürs Zuhören. Und dann sehen wir uns oder hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDICO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDICO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.